ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Alexander Schmidt-Hirschfelder. Willkommen. Mit Ablauf des aktuellen Warnstreiks bei der BVG morgen früh um 3 Uhr wird es vorerst, zumindest bis zum 10. April, keine weiteren Streiks mehr geben. Die Verhandlungsführer von BVG und Verdi haben sich auf eine Schlichtung geeinigt. Beide Seiten setzen jeweils einen Schlichter ein und es sind keine Unbekannten. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik war bei der Verkündung dabei.
Ein altbewährtes Tandem sei gefunden worden, hieß es heute. Für die Seite von Verdi wird Bodo Ramelow als Schlichter eingesetzt, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen und neu gewählter Bundestagsvizepräsident. Für die BVG geht Matthias Platzeck in die Schlichtung, ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg. Die beiden haben schon zweimal erfolgreich als Duo in festgefahrenen Tarifkonflikten zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn vermitteln können. Zusätzlich gibt es jeweils 4 Personen auf jeder Seite, die der Schlichtungskommission ebenfalls angehören. Mit der Schlichtung beginnt am Ende des aktuellen Warnstreiks um 3 Uhr in der Früh auch die Friedenspflicht. Bis zum 10. April darf dann nicht weiter gestreikt werden. Bei der gemeinsamen Erklärung heute gaben sich beide Seiten betont lösungsorientiert und harmonisch. Jeremy Arndt, der Verhandlungsführer von Verdi, der in der letzten Woche noch die Verhandlungen für gescheitert erklärte, sagte heute:
Ich glaube, wir haben uns an der Stelle zumindest gut zusammengefunden, was die Schlichtungsvereinbarung anbelangt, haben nochmal gegenseitig auch auf einzelne Punkte Rücksicht genommen. Wir wollen ein Ergebnis und das wird es nachher nur am Verhandlungstisch geben. Das heißt, man muss im Gespräch bleiben. Und wenn es tatsächlich der Sache dient, dass Dritte mit am Tisch sitzen, um ein Stück weit auch zwischen den verschiedenen Blickwinkeln zu moderieren, dann sollte man dem Raum tatsächlich auch an der Stelle eine Chance geben.
Die Schlichter haben den Verhandlungsparteien ein Motto mitgegeben, das laute Schlichten und Schweigen. Beide Seiten haben sich demnach darauf verständigt, dass keine weiteren Details über die fortlaufenden Verhandlungen nach außen dringen dürfen, um Vertrauen aufzubauen und die Ergebnisse nicht zu gefährden, wie es hieß. Ziel ist es, bis spätestens zum 10. April zu einer Schlichtungsempfehlung zu kommen. Verhandlungsführerin der BVG, Jenny Zeller-Grote, über den weiteren Verlauf.
Wenn beide Seiten dieser Empfehlung zustimmen, dann ist im Prinzip eine Tariflösung gefunden und es liegt ein Tarifergebnis vor. Sollte es keine Einigung geben, dann würde eine Seite die Schlichtung dann als gescheitert formulieren. Wenn ein Ergebnis dann vorliegend ist, dann würden wir am 10. April die Tarifverhandlungen wieder aufnehmen.
Trotz der beginnenden Schlichtung bleibt Verdi bei der Urabstimmung seiner Mitglieder über einen unbefristeten Streik. Der wäre eine Option, wenn die Schlichtung am Ende doch noch scheitern sollte.
Juliane Kowolik zur bevorstehenden Schlichtung im Tarifstreit bei der BVG. Unbekannte haben in der Berliner Silvesternacht in der Schöneberger Vorbergstraße eine Kugelbombe explodieren lassen. Ein Haus wurde so stark beschädigt, dass es zeitweise unbewohnbar war. Im Zuge von Ermittlungen gegen 8 Tatverdächtige hat die Polizei nun mehrere Wohnungen durchsucht. RBB-Reporterin Tabea Kunze hat sich erkundigt, wie es den Menschen in Schöneberg inzwischen geht.
Roja Garagoslo muss endlich nicht mehr hinter Spanplatten arbeiten. Die Schaufensterscheiben ihrer Apotheke, 50 Meter von der Explosionsstelle entfernt, waren durch die Wucht völlig zerstört. Monatelang musste sie auf Ersatz warten. Erst seit 2 Wochen schaut sie wieder durch Glas auf den Bürgersteig.
Und ich genieße das und gucke halt, die Leute winken und so. War alles sehr offen.
Die Apothekerin wirkt mitgenommen nach den vergangenen Monaten. Ihre eigentliche Arbeit konnte sie kaum schaffen. Sie musste sich mit Versicherungen auseinandersetzen und jede Nacht hatte sie Sorge, dass jemand einbrechen könnte.
Wir haben zwar Alarm, aber wegen der Medikamente, ich habe keine Nacht ruhig schlafen können, weil jede Zeit hätte ich ja gedacht, der Alarm geht los, weil irgendwie versuchen die da reinzukommen oder so.
Von der Politik wünscht sich Garagoslo dringend ein Böllerverbot. Vom mutmaßlichen Täter hätte sie gerne Antworten auf die Fragen, die sie seit Monaten quälen.
Ich wollte wirklich im Gesicht sagen, was hatte er sich dabei gedacht? Ist das ein Spaß? Oder ich wollte einfach stellen, warum?
Immer noch emotional aufgewühlt von den Ereignissen ist auch dieses Pärchen. Die Mutter des jungen Mannes wohnt in der Vorbergstraße, nah an der Explosionsstelle.
Total asozial, gefährlich, lebensgefährlich. Wenn meine Mutter genau da rausgekommen wäre, hätte ihr was passieren können. Also
das geht gar nicht. Das ist einfach das für mich ein Anschlag gewesen.
An dem Haus, vor dessen Eingang die Kugelbombe explodiert ist, sind die Fenster im Erdgeschoss noch immer mit Holz verkleidet. Glaser Wackers-Turner hat mit seiner Firma seit dem Neujahrstag allein in dem Haus schon 500 Scheiben ersetzt. Dass es heute eine Razzia bei den Verdächtigen gab, freut ihn.
Also es ist erstens eine schöne Nachricht. Wer sowas anstellt, der sollte auch dafür vor Gericht. Und ich finde, dass wenn die erwischt werden, dass es sehr teuer wird für die.
Die Folgen der Kugelbombenexplosion in Schöneberg sind auch nach 3 Monaten noch sichtbar und spürbar.
Tabea Kunze berichtete. In Prenzlau ist heute eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Mehr als 1000 Anwohner, einzelne Geschäfte, eine Kita und die Kreisverwaltung waren vom Sperrkreis betroffen. Auch der Bus- und Bahnverkehr musste eingestellt werden. Beobachtungen von unserem Reporter Martin Kraus.
Kurz nach 13 Uhr ist alles vorbei. Sprengmeister René Fleischer vom Kampfmittelräumdienst zeigt sich zufrieden.
Nachdem die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen abgeschlossen waren, konnten wir dann um 12 Uhr pünktlich hier beginnen. Am Anfang hat der Zünder sich ein bisschen geziert, aber mit ein bisschen guten Zureden hat er sich dann doch rausdrehen lassen und damit war die Nummer schnell gegessen.
So dauerte die Entschärfung gerade einmal 30 Minuten. Die Errichtung des Sperrkreises dauerte deutlich länger. Seit 8 Uhr waren dafür 70 Mitarbeiter von Polizei, Ordnungsamt sowie Stadt- und Kreisverwaltung im Einsatz. Sie mussten mit Hausbesuchen sicherstellen, dass sich tatsächlich niemand mehr im 500-Meter-Radius um die Bombe herum befindet. Im Zweifelsfall musste nachgesehen werden.
Polizei, machen Sie auf, sonst holen wir einen Schlüsseldienst.
Vorgefunden haben die Einsatzkräfte jedoch in der Regel niemanden. Nur in einem Fall waren Anwohner noch anzutreffen, verließen aber freiwillig den Sperrkreis. Für Prenzlaus Ordnungsamtsleiter Andreas Heinrich hat hier die Gemeinschaft die Grundlage für einen erfolgreichen Ablauf geschaffen. Vor allem, weil sie erst gestern Mittag über die Evakuierung informiert wurden.
Und insofern muss ich sagen, bin ich sehr froh, wie problemlos heute die Evakuierung stattgefunden hat. Und das ist eben das größte positive Beispiel, muss ich sagen, dass also die Leute aufeinander aufpassen und dass sie sich gegenseitig helfen.
Wer niemanden im direkten Umfeld seiner Wohnung hatte, konnte sich zudem in der nahegelegenen Uckerseehalle die Zeit vertreiben. Nur wenige waren dort, wurden von der Stadt mit Getränken, kleinen Snacks und Zeitungen versorgt. Viele der Befragten zeigten Verständnis für die Evakuierung.
Wenn ich wieder nach Hause komme, dass alles in Ordnung ist, das wünsche ich mir.
Wir müssen eben die Beste daraus machen und wir sind auch bereit dazu.
Na ja, man hat jetzt so aufgenommen, hat den großen Zettel gesehen, durchgelesen und sagt, gut, das hat mir schon mal irgendwann mal durch. Aber na ja, dann müssen wir mal zum Uckerseehalle mal wieder gehen.
Der Beitrag aus Prenzlau war das von Martin Kraus. Die Lausitz hat zu wenig Wasser und noch weniger, wenn kein abgepumptes Grundwasser mehr aus den Tagebaugebieten in die Flüsse geleitet wird. Woher kommt das Wasser dann? Darüber diskutiert regelmäßig die Wasserkonferenz. RBB-Reporter Sebastian Schiller war in Cottbus dabei.
Die Lausitz droht auszutrocknen. Deutliche Worte, mit denen die dritte Wasserkonferenz Lausitz heute in Cottbus eröffnet worden ist. Vor vollem Haus. Rund 170 Menschen aus Politik, Forschung und Wirtschaft sind vor Ort. Weitere 100 schauen online zu. Zu großen Teilen auch aus Berlin. Denn die Hauptstadt ist auf das Spreewasser angewiesen, das aus der Lausitz kommt. Birgit Fritz Taute aus der Senatsverwaltung.
Berliner kann auf keinen Fall ohne Spreewasser auskommen. Das heißt, alle Untersuchungen haben gezeigt, dass wir eine Mindestwasserführung brauchen. Also ich glaube, wir brauchen genau das, was wir jetzt eigentlich machen, ein nachhaltiges Wassermanagement, ein gemeinsames, was, sage ich mal, die verschiedenen Aspekte abdeckt und auch Berlin mit berücksichtigt mit einer Mindestwasserführung.
Deshalb unterstützt Berlin die Bundesländer Brandenburg und Sachsen bei einem Grundwassermanagement. Die wichtigste Frage ist, wie kann die Spree nach dem Braunkohleausstieg 2038 stabil bleiben, wenn die Pumpen der Tagebaue kein Wasser mehr in den Fluss leiten? Eine Idee, es brauche mehr Wasserspeicher, sagt Ingolf Arnold vom Wassercluster Lausitz.
Ja, ganz bestimmt. Sinnvoll. Die Nordsee und die Ostsee haben genügend Wasser. Wir müssen das Wasser in der Landschaft halten. Und jedes Rückhaltebecken, was gebaut wird, hilft, das Grundwasser anzureichern, in Trockenzeiten den Fluss zu stabilisieren.
Speisen sollen sich die Speicher auch in Zukunft durch Überleiter, zum Beispiel aus der Elbe in die Spree. So viel Wasser werde da gar nicht gebraucht, beruhigt Experte Arnold.
2 Kubikmeter, 3 Kubikmeter pro Sekunde. Im Februar hatte die Elbe in Bad Schandau 1000 Von 1000 Kubikmetern nimmt man 2 Kubikmeter weg.
Bis 2030 soll über mögliche Überleiter entschieden werden. In 20 Jahren könnte das erste Wasser fließen. Theoretisch. Denn, und das ist vielleicht die Erkenntnis der Konferenz in Cottbus, es braucht ein Grundwassermanagement zwischen Sachsen und Berlin und das muss endlich Fahrt aufnehmen. Denn Berlins Bedarf steigt laut Prognosen in den nächsten Jahren, sagt die Berliner Staatssekretärin Britta Behrendt.
Denn da wird prognostiziert, dass wir verglichen mit 2022 dann einen Mehrbedarf haben von 58 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Und das ist richtig enorm. Berlin alleine wird es nicht stemmen können. Wir sind hier in einem sehr guten Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg und Sachsen. Aber jetzt ist natürlich auch der Bund gefordert, wenn es um das Thema Finanzierung geht.
Die Stadt arbeitet bereits an Maßnahmen. Wasser wird gespeichert, Abwasser besser aufbereitet. Die Grundwasserförderung stößt aber bereits jetzt an Kapazitätsgrenzen. Deswegen ist es wichtig, dass zumindest die Spree nicht zum Rinnsal wird.
Der Beitrag von Sebastian Schiller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Oma und Opa, Mama und Papa und die Kinder, alle zusammen unter einem Dach. Was früher weit verbreitet war, gibt es heute immer seltener. Aber zum Beispiel in Lebus bei Frankfurt-Oder. Bei Familie Thiel leben 3 Generationen zusammen. So knackig fasst der 10-jährige Logan den Familienalltag zusammen.
Manchmal ist es toll, manchmal streiten wir uns auch.
Die Thiels, das sind Mutter Stephanie Thiel, Vater Martin Thiel, der 17-jährige Ryan, der 15-jährige Andrew, der 10-jährige Logan, Hunter, der ist 7, und Opa Eckart Thiel und Oma Gerlinde Thiel. Großeltern, Eltern, 4 Söhne von 7 bis 17 und dazu noch Hündin Rosi leben hier zusammen. Ryan, der älteste Sohn, hat die ganze Entwicklung zur Großfamilie miterlebt.
Also, ich klein war, fand ich es scheiße, weil man so viele Geschwister hatte und man hatte dann manchmal auch das Gefühl, nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Und naja, jetzt mittlerweile finde ich es gut, also, weil man hat immer irgendeinen, mit dem man reden kann, sprechen kann.
Leben in einer Großfamilie heißt aber auch, niemals allein zu sein. Das ist zwar schön, aber auch herausfordernd, findet Andrew, der Zweitgeborene.
Es wird nicht langweilig, manchmal halt ein bisschen stressig, da wünscht man seine Ruhe. Aber da geht man dann einfach in sein Zimmer, schließt die Tür, macht laut Musik an oder spielt halt ein paar Videospiele und dann...
Das Haus der Thiels ist groß. Jeder der Jungs hat sein eigenes Zimmer. In einer separaten Wohnung im Dachgeschoss leben die Eltern von Mutter Stephanie Thiel.
Für die Großeltern finde ich das unheimlich toll, weil sie einfach wieder jünger werden sozusagen. Also sie erleben viel mehr. Die ganzen Kinder, die machen ja doch viel Action und das ist so für sie sehr schön. Und für die Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es auch unheimlich toll, weil die können jederzeit auch zu Oma und Opa. Das ist nochmal eine ganz andere Erziehung. Das ist nochmal so ein bisschen nicht so diese Strenge, die wir als Eltern an den Tag legen müssen, ne? Sondern so ein bisschen nochmal, ja, ich werde auch mal anders verwöhnt noch. Also es ist schon schön für alle Parteien.
Doch natürlich kommt es bei so vielen Menschen unter einem Dach auch immer mal zu Konflikten. Deswegen ist laut Großmutter Gerlinde Thiel fürs Zusammenleben wichtig,
dass jeder das akzeptiert, was der andere sagt, auch mal meckert. Meckern war auch viel, aber man muss dann überlegen, ja, ist es so, kann es so sein? Und das liegt an den Menschen selber, ob man das kann und will oder nicht.
Opa Eckart ist seit einem Herzinfarkt gesundheitlich angeschlagen. Der 72-Jährige genießt die Nähe zu seinen Enkeln. Das Familienleben findet er nicht stressig.
Man muss auf den anderen hören. Also man muss genau zuhören, was sie wollen und muss auch vernünftige Ansagen machen, damit die Kinder auch verstehen, was man selber will.
Zuhören, Klartext reden und, wie Vater Martin Thiel sagt, vor allem Kompromisse finden, wenn es viele verschiedene Meinungen gibt.
Manche Sachen muss man dann halt nur 3 Wochen ausdiskutieren und jeder geht mal in seine Schmollecke und gibt dann irgendwann nach und manche Sachen sind nach 3 Minuten geklärt.
Seit über 15 Jahren lebt die Familie nun schon gemeinsam unter einem Dach. Die Großeltern sehen ihre Enkel von Anfang an aufwachsen und auch die Eltern profitieren vom Zusammenleben der Generationen.
Es ist so, dass wir wirklich immer wieder jemanden haben, mit dem man auch mal reden kann, der eben auch da ist. Und organisatorisch ist das für uns unheimlich gut. Da muss ich ganz ehrlich und offen zugeben, weil wir wissen eben, Oma und Opa, die sind mal da. Ne? Also wir können zum Beispiel mal abends einfach sagen, Mensch, Oma, passte mal ein, zwei Stunden auf, wir würden gerne auch mal weggehen, auch mal vielleicht was essen oder was trinken. Also das ist schon eine große Erleichterung für uns.
Findet auch ihr Ehemann.
Bereut habe ich es nie, auch wenn ich gerne mal schimpfe, weil mir was nicht in Kram passt oder so. Aber ich würde nie bereuen und habe es auch noch nie bereut, weil alle von profitieren.
Für Familie Thiel sind die Gemeinschaft und der Zusammenhalt das Wichtigste. Auch wenn der Alltag in einer so großen Familie mitunter anstrengend sein kann, sie können sich ihr Leben nicht anders vorstellen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.